Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS 2. Weitere Informationen finden Sie auf www.drs2.ch.
Herzlich willkommen zum DRS Film Podcast für die Woche 7. Und herzlichen Dank an alle, die uns per E-Mail schon ihre Meinung gesagt haben. Am Ende dieses Podcastes gebe ich einmal mehr die Adresse durch. Heute stellen wir kurz die Filme Der freie Wille und La Stella che non c'è von Gianni Amelio vor, sowie den neuen Film des Schweizers Thomas Imbach, der diese Woche an der Berlinale seine Premiere hatte. Und dann gratulieren wir Miloš Forman zu seinem 75. Geburtstag, bevor Pierre Lascher mit Martin Walder und Christiane Peitz eine halbe Stunde lang Bilanz zieht zur Berlinale 2007, die eben zu Ende geht.
Hua!
Als Vorspeise nun aber noch einmal Sennhausers 5 Unverzichtbare und das Tonspurspiel. Die 5 aktuellen Kinofilme, die meiner Meinung nach niemand verpassen sollte, sind Stranger Than Fiction, die hintersinnige Komödie von Mark Forster. Babel, die mehrsprachige Weltparabel von Alejandro González Iñárritu. After the Wedding, ein messerscharfes, tränensattes Melodram aus Dänemark. Chanson d'amour, Gérard Depardieu setzt dem Schnulzensänger aus der Provinz ein hinreißendes Denkmal. Und schließlich Dreamgirls, das Musical über die Träume des Musikbusiness. Hier muss ich mein Urteil von letzter Woche revidieren. Nicht der ganze Film ist unverzichtbar, dafür ist er zu lang und zu steril. Aber Eddie Murphys Hommage an James Brown gehört ins Pantheon. Zwar hat Kaspar schon die Befürchtung geäußert, wir könnten im Filmtonspurspiel auch mal was ganz Unmögliches, wie zum Beispiel einen Ausschnitt aus einem Straub-Huye-Film bringen, aber so abgefeimt sind wir nicht. Viele Hörerinnen und Hörer werden schon am folgenden Ausschnitt zu beißen haben.
All right, folks, showtime.
Aus welchem Film stammen die folgenden äußerst einleuchtenden Ausführungen?
Es ist zwar statistisch erwiesen, dass Frauen im Schnitt 7 Jahre jünger sind als ihre Ehemänner. Aber ich finde das einen totalen Blödsinn, weil Männer im Schnitt 7 Jahre früher sterben. Und darum die meisten Frauen etwa 14 Jahre verwitwet sind.
Im Rechnen bist du offensichtlich immer noch ein Genie.
Wir würden also in etwa gleichzeitig sterben. Und außerdem ist die Libido bei der Frau etwa 10 Jahre später als beim Mann am alleraktivsten.
Haben Sie den Film erkannt? Ob Sie richtig getippt haben, erfahren Sie wie immer am Ende dieses Podcastes. Manchmal stellt sich sogar bei einem guten Film die Frage, warum soll ich mir das antun? Der Film Der freie Wille ist ein Drama über einen Serienvergewaltiger, der nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis versucht, ein geregeltes Leben zu leben. Der 163 Minuten lange Film, in dem zurzeit Jürgen Vogel und die Bernerin Sabine Timoteo zu sehen sind, irritiert. Der Film fängt an mit einer überaus brutalen Vergewaltigung in den Dünen. Eine wildfremde Radfahrerin wird von der frustrierten Hauptfigur Theo zusammengeschlagen und vergewaltigt. Die Kamera ist dicht dabei, wie eine unentschiedene, aber faszinierte dritte Person. 9 Jahre später wird der von Jürgen Vogel gespielte Vergewaltiger Theo unter Auflagen vorzeitig aus dem Strafvollzug entlassen. Er ist bereit, ein neues Leben anzufangen.
Ich weiß natürlich, dass es keine Garantie dafür gibt, dass alles gut geht, aber das ist ja auch ganz gut so, dass ich das weiß. Ich werde auf mich aufpassen. Ich will die Chance nutzen, die man mir gibt.
Isoliert in einer mehr oder weniger therapeutischen Zwangswohngemeinschaft mit seinem Bewährungshelfer und anderen entlassenen Triebtätern kämpft Theo gegen seine Vergangenheit und die unheimlichen Impulse, die der offen sexualisierte Medien- und Werbealltag in ihm auslösen. Eine vorsichtige Beziehung und schließlich eine Art Liebesgeschichte entsteht mit der ihrerseits einsamen und psychisch verletzten Nettie. Und so etwas wie Hoffnung keimt auf, bis ein Moment von Eifersucht Theos Dämon wieder erwachen lässt.
Ich wollte, dass alles gut ist zwischen uns. Dass es aufhört. Aber das ist hier drin. Immer. Immer. Und das hört nicht auf. Das weiß ich jetzt. Hörst du das? Ich weiß, dass es nie aufhört.
Hast du?
Ja, gestern.
Der freie Wille, gemeinsam geschrieben und produziert von Regisseur Matthias Glasner und Hauptdarsteller Jürgen Vogel, ist ein Drama. aber es ist nicht nur das Drama der namenlosen Vergewaltigungsopfer oder der Hauptperson des Vergewaltigers, es ist auch und vor allem das Drama der von Sabine Timoteo gespielten Nettie. Und nur wegen ihr ist der Film überhaupt auszuhalten. Denn der Determinismus, das unaufhaltsame Schicksal, Theos Trieb oder wie auch immer man das nennen mag, lässt für Drama und damit für ein Mitleiden wenig Raum. Es sind vor allem zwei Dinge, welche diesem Film seit seiner Uraufführung an der letztjährigen Berlinale zum Vorwurf gemacht werden. Dass er einerseits seine Hauptfigur ganz eindeutig als triebgesteuert und nicht therapierbar zeigt und dass er andererseits darauf verzichtet, seinen Figuren einen mehr als bloß angedeuteten sozialen Hintergrund zu geben. Das Drama des Vergewaltigers nimmt seinen vorhersehbaren Lauf und die Hauptfigur handelt jeder Konsequenz folgend, welche den titelgebenden freien Willen zum reinen Zynismus verkommen lässt. Als Film und als Drama ist der freie Wille nicht nur verstörend und unangenehm, sondern auch überaus unbequem. Er stellt keine Fragen und wenn er Antworten gibt, dann nicht jene, die wir uns wünschen würden. Man kann es sich leicht machen und den Film abhaken als monströses Vehikel für schauspielerische Eitelkeit. Dabei kommt einem Regisseur Matthias Glasner durchaus entgegen, wenn er erklärt:
Das war irgendwie nicht so eine Arbeit, so Regisseur, Schauspieler, sondern es waren so zwei Menschen, die sich einfach jetzt mal vorgenommen haben, wir geben alles, was wir haben, um niemandem was vorzumachen. Ja. Also wir wissen, dass wir den Zuschauer hier sehr fordern, also müssen wir uns auch fordern.
Jürgen Vogel wurde für seine Leistung als Darsteller und Produzent gleich mehrfach ausgezeichnet in Berlin und in New York und Regisseur Glasner konnte den Regiepreis der Gilde der Deutschen Filmkunsttheater entgegennehmen. Insofern ist die Rechnung der Produzenten aufgegangen. Aber das wirklich Verstörende an diesem Film ist seine neokonservative Fusion des sozial engagierten Schauspielerfilms mit der extremsten Form des Selbstjustizdramas, also die Verheiratung des spekulativen Kommerzfilms mit dem rücksichtslosen Kunstkino. Warum aber soll ich mir das ansehen? Weil der Film da ist, genauso wie die gesellschaftliche Realität, die er abzubilden behauptet. Ich muss mich nicht damit auseinandersetzen, aber ich kann. Soweit reicht er, der freie Wille. Der freie Wille mit Jürgen Vogel und Sabine Timoteo ist vorerst nur in Basel zu sehen. Bern folgt nächste Woche. Ob jemand den Film in Zürich zeigen mag, ist noch nicht entschieden. Über China wird viel berichtet. Die Gaeli Gfor hat das einmal geheissen. Es ist bald 100 Jahre her. La Stella che non c'è ist ein Spielfilm über das China von heute. Aber er will weder Angst machen, noch will er Angst nehmen, falls da eine wäre. Der italienische Filmautor Gianni Amelio schickt sie Held auf eine Reise, und China kommt ihm alles zusammengenommen nicht ganz kühl vor. Er weiss nicht, woher seine Reise führt, aber die Chinesen wissen das selber auch nicht, woher ihre Reise führt. Es fehlt der Leitstern. Das erklärt der Titel «La Stella che non c'è», der fehlende Stern. Der Pierre Lascha.
Der Vincenzo Buonavolontà verliert seine Stelle in einem italienischen Stahlwerk nicht einfach so, sondern auf eine Art, wo ganz im Zeichen von der Globalisierung steht. Das ganze Werk wird von den Chinesen aufgekauft und abtransportiert, mit allen Einrichtungen, nur eben ohne Techniker und ohne die Mechaniker. Der Vincenzo Buonavolontà steht auf der Strasse. Dabei bedeutet doch sein Name genau das, was er hat und was er auch will zeigen, guten Willen, Buona Volontà. Aber was helfen ihm jetzt die besten Absichten noch? Der Gianni Amelio, heute der international bestrenommierte italienische Filmautor, hat jetzt aber keins von den gewöhnlichen Sozialdramen im Sinn gehabt. Statt dass mein Held, ein Arbeiter, anfängt lamentieren über seine Stelle, die er verloren hat, habe ich eine andere Idee gehabt, sagt der Regisseur.
E mi è venuta l'idea di raccontare di un operaio che invece di piangere sul posto che ha perduto, oppure di sentire solamente la parte, diciamo, drammatica del perdere il lavoro a 50 anni.
Oder statt dass sich mein Held auch nur bewusst würde, wie dramatisch es kann sein, mit 50 arbeitslos zu werden, sagt Gianni Amelio, habe ich gedacht, er sucht sich eine andere Würde.
Decide di riprendere un'altra dignità, con uno scatto di vita che lo porta dall'altra parte del mondo alla scoperta forse di se stesso, di un'altra possibilità di sopravvivenza.
Mein Held, sagt Gianni Amelio, sucht sich ein anderes Überleben. Ein Sprung bringt Vincenzo Buonavolontà ans andere Ende der Welt, vielleicht auch, um sich selber zu entdecken. Er müsste das, was er macht, nicht machen. Sie ist nicht einmal sicher, ob es der gute Willen ist, der ihn treibt. Sie ist wegen Stolz, sie ist Abenteuerlust, sie ist ein Sinn für alles, was recht ist. Er hat gemerkt, dass die Chinesen ein Teil der Anlage in Italien haben liegen lassen, ein Stück neueste Technologie, die es braucht für den sicheren Betrieb des Stahlwerks. Der Vincenzo reist ihnen an, bis in ihr Land und sucht, wo haben die mein altes Stahlwerk hingetan, sie brauchen das Teil unbedingt. Seine Reise, das eben grosse Fluss darauf, von Stadt zu Stadt, wird zur Besichtigung von einem Land, wo sich selber nicht mehr kennt, wo nicht mehr weiss, wohin die Reise gehen soll und ob es seine sieben Sachen beieinander hat. La Stella che non c'è heisst «Der Stern, der fehlt», und es ist leicht zu verstehen, dass mit dem Titel vom Film «Der Nordstern» gemeint ist, der, der die Richtung angibt. An Vincenzo seine Odyssee, wo ihn bis in die leersten Regionen landeinwärts führt, bringt ihn mit einer Übersetzerin zusammen. Die Liu steuert ihn ein paar Mal um die schlimmsten Fettnäpfchen herum, wo er reintrampen könnte. Aber in dieser Figur personifiziert sich die Orientierungslosigkeit von einem industrialisierten Land, wo offensichtlich gerade so wenig imstande ist, die Fehler nicht wieder zu machen, wie vor ihm die anderen, die Europäer und die Amerikaner, die es auch schon besser hätten sollen wissen. Was eine überstürzte Industrialisierung kann kaputt machen, ist mehr als Luft, Wasser und Landschaft. Es ist das Gefühl der Menschen für sich selber und für ihre Umgebung und für ihre Art von Leben. Eine andere Würde suche sich der Vincenzo, sagt der Gianni Amelio. Da gibt es noch andere, die eine könnten brauchen.
Die Schweiz erlebt ein vielbeschworenes Filmwunder. Nicht dazu gehört Thomas Imbach, der eigenwillige Regisseur, dessen neuer Film «I Was a Swiss Banker» diese Woche an der Berlinale Premiere hatte. «I Was a Swiss Banker» ist ein verspieltes Werk über einen Jungbankier, der mit einem Koffer Schwarzgeld im Bodensee versinkt und dann nach und nach eine gesamtschweizerische Unterwasserwelt entdeckt, komplett mit verführerischen Nixen und Sirenen. Pierre Lascher hat Thomas Imbach in Berlin getroffen.
Von allen Filmemachern der Schweiz ist er der unberechenbarste, ein argloser Anarchist, der seit über 10 Jahren die ausgefallensten, schrulligsten Filme des Landes macht. Thomas Imbachs 10. Arbeit ist ein experimentelles Märchen, das durch die Seen der Schweiz führt, von Konstanz bis Genf. Hauptfiguren sind ein paar schöne, lebenslustige Nixen, Nymphen, Meerjungfrauen und Sirenen unterschiedlicher Nationalität. Sie bewohnen unsere Gewässer und sind darauf aus, die Männer zu verderben. Thomas Imbach hat «I was a Swiss banker» praktisch zu seinem persönlichen Vergnügen realisiert.
Dieser Film hat begonnen als eine Lust, einen kleinen, schnellen Sommerfilm zu machen. Und so habe ich diesen Film begonnen im Sommer 2003. Wir haben gedreht und 2-3 Wochen wurden dann schließlich 2-3 Jahre. Ich habe gemerkt nach diesem ersten Sommer, diese Leichtigkeit, die ich gesucht habe von einem Schmetterling, der über die Wange streicht, das geht nicht nur spontan, sondern es braucht auch sehr viel Knochenarbeit, um diese Leichtigkeit hinzukriegen. Ja. Mit dieser Märchenstruktur, mit dieser Reise, mit dieser Odyssee vom Bodensee durch alle Schweizer Seen hindurchtauchen bis zum Genfersee, da hat sich diese Vielfalt von Nixen, Meerjungfrauen, Sirenen, ja, und das muss natürlich Frauen sein, das ist klar.
Unter lauter wissenden Weibsbildern ist im Film von Thomas Imbach «I was a Swiss banker» ein etwas überforderter und maskulin beschränkter Eidgenosse vorzufinden. Dabei wäre er, wie der Titel sagt, nichts als ein demütiger Swiss banker mit nichts als den vielen Moneten im Kopf und mit nichts als einem Handy in der Hand und einem Porsche unter dem Hintern. Die Fabel befördert ihn gnädig zum Bademeister auf dem Lac Léman, dieser vielleicht prachtvollsten aller Landschaften Europas. Thomas Imbach sympathisiert kräftig mit seinem vielgeprüften Helden, dem endlich Glück und Liebe beschieden sind, oder so sieht es vielleicht nur aus.
Obwohl ich natürlich auch sagen muss, dass der Film eine wirklich tiefere Dimension und auch eine Melancholie hat, dass er wirklich auch die Frage aufwirft, ja, ist dieses Glück oder diese Liebe, ist die überhaupt irdisch zu kriegen oder muss da einer sein Leben dafür hergeben?
Da wird also unterirdisch von einem See zum nächsten getaucht. Es erklingen um die 10 verschiedene Sprachen mit EU-Englisch als Verkehrsidiom und dazu Musiken aus aller Herren Länder. Sonnenlicht umrandete Wolken lagern malerisch über den Wassern. Ein schauriges Gewitter donnert über alles herunter. Kurzum, die Schweiz sieht sich romantisch verzaubert, wo sie doch das nüchternste aller Länder sein soll. Und unsere Touristen- und Finanzwerbung wirkt plötzlich bieder, verglichen mit dem vorwitzig-poetischen und total entkrampften »I was a Swiss banker«. An der Berlinale ist unterdessen Thomas Imbach, ein Veteran der Nachwuchssektion, Forum des jungen Films geworden, wie er mit stiller Verzweiflung feststellt.
Ich habe jetzt meine 10 Erstlingsfilme gemacht, ich möchte jetzt ein paar Zweitlingsfilme machen, weil ich habe jetzt einen dritten Film in Berlin, der ohne eigentlich öffentliche Förderung zustande gekommen ist, und ich kann das auf die Länge auch nicht mehr so weiterziehen. Also man kommt dann an die Grenzen und diese Not gebiert immer auch produktive, witzige Lösungen, aber dieser Charme lässt sich nicht ewig durchziehen. Man muss dann irgendwo, eine Stufe weitergehen.
Die nächsthöhere Stufe, die es zu erklimmen gelte, wäre dann natürlich der Berlinale Wettbewerb, wo allerdings die Schweiz einmal mehr nichts zu bestellen hat. Da bewirkt Marketing allein zu wenig, der Charme selbst der vermeintlich ewigen Jugend verbraucht sich früher oder später. Gerade Thomas Imbach, in der Kraft seiner besten Jahre, weiß es besser als andere.
Am Sonntag wird der Mann, 75 Jahre alt, der schon in seiner alten Heimat als grosser Meister gegolten hat. So richtig berühmt ist er aber erst geworden, als er nach Amerika gegangen ist. Der tschechische Filmregisseur Miloš Forman. Einer flog über das Kuckucksnest, Hair oder das Mozart-Drama Amadeus sind nur gerade 3 von Forman seiner ganz grossen Kinohits. Ein Rückblick zum 75. Geburtstag von Miloš Forman.
I'm here in noon and night, hair that's a fright. I'm Harry high and low.
Hair, das Musical aus und über die grosse Zeit von den amerikanischen Hippie, ist 1979 der zweite Welthit vom tschechischen Regisseur Miloš Forman geworden. Mehr als 10 Jahre nach der grossen Zeit der Hippie hat der Auswanderer aus der Tschechoslowakei den Amerikanern erklärt, was an dieser Hippie-Zeit so speziell war. Give me that hip with hair, long beautiful hair, shining, gleaming, steaming, flexing, waxing. Give me down to there, hair, shoulder length longer. Here, baby, there, mama, everywhere, daddy, daddy, hey. Dass die Produzenten der Miloš Forman für Hair verpflichtet haben, hat einen einfachen Grund gehabt. 4 Jahre vorher hat er mit «One Flew Over the Cuckoo's Nest», «Einer flog über das Kuckucksnest», 5 Oscar gewonnen und einen Welterfolg gelandet. Der Film mit dem Jack Nicholson als Rebell in der Irrenanstalt hat genau den richtigen Ton getroffen zwischen tragisch und komisch. Zum Beispiel in der Szene, wo der Nicholson auf einem Ausflug sich und seine Mitinsassen als Irrenärzte ausgibt.
We're from the State Mental Institution. This is Dr. Cheswick, Dr. Tabor, Dr. Scanlon. I'm Dr. McMurphy.
Einer flog über das Kuckucksnest ist genau der richtige Stoff für den Miloš Forman. Bevor er nämlich Ende 60er Jahre aus seiner Heimat, der Tschechoslowakei, ausgewandert ist, hat er dort erstklassige Gesellschaftssatire gemacht. Die Liebe einer Blondine zum Beispiel oder der Feuerwehrball. Die Filme haben sich alle ziemlich hinterlistig auch mit der Zensur und den Restriktionen im kommunistischen Staat auseinandergesetzt. Wo der Miloš Forman wollte auswandern, sind die tschechoslowakischen Behörden wahrscheinlich heimlich ganz froh gewesen, den noch nicht ganz 30-jährige Subversive loszuwerden. Aber auch in den USA hat der Miloš Forman seine Vorliebe für Querschläger weitergepflegt. Sein grösster Erfolg ist der Mozart-Film Amadeus von 1984 geworden, wo der Mozart gleichzeitig als Rüppel und als Genie in einer grossartigen Verschwörungsgeschichte gezeigt hat. Zum Beispiel in der Szene, wo der junge Mozart sich über seine Konkurrenz Salieri lustig macht, indem er seine Musik auf dem Cembalo parodiert.
Play Salieri.
That is a challenge. Please, please.
Ha 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 ha
In fast allen seinen Filmen hat sich der Miloš Forman mit Figuren auseinandergesetzt, die sich mit der gesellschaftlichen Macht angelegt haben. Auch mit dem umstrittenen Film über den Pornoverleger Larry Flint. Und auch der bis jetzt letzte Film vom 75-jährigen Forman setzt sich mit Macht und Staatsgewalt auseinander. Goya's Ghosts erzählt vom spanischen Maler und von den Schrecken der Inquisition. Die ganze Idee hat ursprünglich gar nicht mit dem Maler Goya angefangen, sagt der Miloš Forman.
It really didn't start with Goya at all.
Das hat angefangen, als er an der Filmschule gewesen und ein Buch über die Inquisition in Europa gelesen hat. Aber damals, in der kommunistischen Tschechoslowakei, hätte er nicht einmal davon träumen, einen Film über die Inquisition zu machen. Das sei viel zu nah bei der kommunistischen Wirklichkeit.
I couldn't even dream, you know, to do that, because there was such a parallel of what was happening in the communist society, what was happening in Spain.
Der Regisseur Miloš Forman über Goya's Ghost, sein bis jetzt letzter Film.
Schweizer Radio DRS2, es ist Zeit für Reflexe. In Berlin gehen die 57. internationalen Filmfestspiele ihrem Ende entgegen. Die Berlinale hat auch dieses Jahr wieder ein Fachpublikum aus aller Welt angezogen, ist aber auch das Tagesgespräch beim Berliner Publikum. Die markantesten Premieren des Festivals diskutieren nun Christiane Peitz vom Berliner Tagesspiegel und Martin Walder von der Zürcher NZZ am Sonntag. In einer Live-Sendung direkt vom Potsdamer Platz in der deutschen Hauptstadt. Das Gespräch leitet Pierre Lascher.
Christiane Peitz, Sie schreiben sozusagen als Lokalmatadorin für den Berliner Tagesspiegel. Wann hat für Sie persönlich die Berlinale angefangen?
Also das mit der Lokalmatadorin muss ich natürlich zurückweisen. Wir sind hier die Hauptstadt, liebe Kollegen von der Schweiz. Da bin ich dann natürlich auch gerne Lokalmatadorin in der Hauptstadt. Ja, die Berlinale hat für mich am 15. Januar um 11 Uhr morgens angefangen. Da lief die allererste Pressevorführung der Nebenreihe Forum. Ein deutscher Film, Jagdhunde, ein Debütfilm von einer Hochschulabsolventin Ann-Christine Reils, der gleich sehr gut und sehr interessant war und auch eins der Themen vorgab, die in den Nebenreihen so besonders stark sind dieses Jahr, nämlich Familien, die, wie sie über mehrere Generationen versuchen zusammenzuhalten und es die Welt ihnen nicht gerade leicht macht.
Das heißt, die Berlinale läuft für Sie eigentlich einen ganzen Monat.
Ja, für uns Berliner in der Tat, weil eben das Forum und das Panorama ab Mitte Januar, soweit sie die Filme schon haben, die auch in Pressevorführungen zeigen, was uns sehr freut, weil wir wissen ja alle, es laufen fast 400 Filme auf der Berlinale, über die kann keine Zeitung komplett schreiben, aber man wählt doch gerne die interessanten Sachen auch aus den Nebenreihen aus. Der Wettbewerb ist die Königsdisziplin, aber das Publikum geht sehr viel in die Nebenreihen und da laufen großartige Filme.
Martin Walder, Sie haben lange für Radio DRS berichtet, heute schreiben Sie für die NZZ am Sonntag. Können Sie sich noch an Ihre allererste Berlinale erinnern?
Ja, ich muss die Frage eigentlich auch zurückweisen, weil das ist wie wenn man eine Frau nach ihrem Alter fragt, Pierre Lascher. Es muss 1972 oder 73 gewesen sein, so genau weiß ich es, also nicht mehr 35 Jahre. Und zwar war die Berlinale damals im Sommer. Und das war natürlich schon was ganz anderes, brütend heiß. Man konnte bis die ganze Nacht auf dem Savini-Platz bei einem schönen weißen Bier sitzen. Dann war noch natürlich noch die Mauer, es herrschte noch Kalter Krieg und die Berlinale hat sich immer so als Drehscheibe zwischen Ost und West verstehen wollen, hat sich unendlich Mühe gegeben, russische oder DDR-Filme sogar dann zu kriegen später. Und das hat sehr lange angedauert, bis dann die Mauer gefallen ist und die Berlinale wirklich etwas kosmopolitischer geworden ist. Dann gab es natürlich, waren die Vorstellungen alle noch im Zoopalast. Und da gab es dieses Atelier am Zoo und jetzt höre ich, dass das abgerissen werden soll oder teils abgerissen und dann kommen einem schon fast die Tränen. Man hat ja dann alle diese wunderbaren Filme gesehen, diese politisch engagierten Filme der damaligen Zeit im Forum, das Sie erwähnt haben, Christiane Peitz, die Arbeiterfilme, die Filme über Chile, Allende, all das war eine ungeheuer bewegte Zeit.
Die Drehscheibenfunktion, die Sie angesprochen haben, Martin Walder, gibt es die heute noch oder ist die entfallen? Das ist eine Frage eigentlich an beide von euch.
Also in jedem Fall versteht sich die Berlinale nach wie vor eminent als politisches Festival, was vielleicht daran liegt, dass Dieter Koslick, der jetzige Festivalleiter, ich sag's mal, flapsig ein Alt-68er ist, der sich dieses engagierte Kino auch sehr ans Revers heftet. Wie das sich ästhetisch dann ausnimmt, darüber können wir vielleicht noch reden, weil ich finde, dass dieses Jahr bei allen ehrenwerten politischen Absichten in vielen Fällen leider alles andere als überzeugend.
Ja, Drehscheiben gibt es ja fast nicht mehr, auch im Bahnbetrieb nicht. Und in so einem Zeichen der Globalisierung ist das Wort, glaube ich, nicht mehr am Platz. Es ist, die Welt ist völlig vernetzt und ein Filmfestival ist ein extremer Ausdruck davon.
Heute ist der 9. Tag der Berlinale mit ihren gegen 400 Titeln. Es wird gelobt, es wird gejammert wie immer. Alle sprechen vorab von den zahlreichen Filmen, die sich mit historischen Themen befassen hier im Programm. Frage, sind da wirklich mehr von dieser Sorte als sonst? Sind die Zeiten der Science Fiction möglicherweise vorbei? Gibt es da so etwas wie ein Zurück zur Vergangenheit?
Also die Berlinale ist in der Tat dieses Jahr sehr retro. Ich habe sie nicht gezählt, das ist aber so die gefühlte Menge der Filme, die vor allem im 20. Jahrhundert spielen, ist sehr, sehr hoch. Vielleicht historisiert sich da ja auch was. Also je weiter das 20. Jahrhundert zurückliegt, desto mehr scheint es ein Bedürfnis zu geben, das jetzt sozusagen auch zum Geschichtsbuch zu machen. Und deshalb gab es wirklich sehr, sehr viele Geschichtsstunden. Es gab so am Anfang der Berlinale gab es so zwei Tage, wo ich die ganze Zeit im Sommer 1945 war, mit so Filmen wie Der gute Deutsche, wo George Clooney durch das kriegszerstörte Nachkriegs-Berlin läuft. Und es gab aber etliche andere Filme, die im Zweiten Weltkrieg unmittelbar am Ende oder nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs spielen. Irgendwann dachte ich, ach lieber George Bush, mach doch mal endlich Schluss im Irak. Die Amerikaner sind ja doch immer noch Trendsetter im Kino und dass gerade die, auch Clint Eastwood mit seinem Letters from Iwo Jima Film, wieder den Zweiten Weltkrieg behandelt. Also dass die Amerikaner, gerade dieses andere Amerika, sich so viel mit Kriegen beschäftigen, hat, glaube ich, etwas damit zu tun, dass es da im Moment einen eigenen Krieg gibt, der auch die Filmemacher, gerade auch die kritischen Filmemacher in Amerika umtreibt.
Interessante Bemerkung, die Sie gemacht haben, Christiane Peitz. Vielleicht liegt die Sache wirklich auch in der Arithmetik, nicht wahr? Also in den Jahrzahlen. Wir empfinden jetzt vielleicht schon 2007 das 20. Jahrhundert so ein bisschen ganz generell als das war einmal.
Ja, also mir geht das sehr stark so, das merke ich seit einiger Zeit, also nicht nur hier an der Berlinale. Das hat so mit dem Hitler-Film begonnen von Hirschspiegel, wo der Hitler einfach so menschlich jetzt der Mensch geworden ist. Man muss das akzeptieren, es ist eine neue Generation und diese Historisierung, die macht mir auch etwas zu schaffen im Kino, gebe ich ehrlich zu, weil es hat hier an der Berlinale Filme gehabt über die Apartheid zum Beispiel, das Apartheid-Regime, über Nelson Mandela. Es hat einen Film gehabt über AIDS, das war so in der Mitte der 80er Jahre. Jetzt sind das Phänomene, die wir noch in der Biografie miterlebt haben und wir haben auch die ersten Filme miterlebt und die waren unglaublich berührend, grausam, also ich meine, was man an AIDS-Filmen damals gesehen hat, gerade auch im Dokumentarischen, das war schockierend. Apartheid-Filme, ich weiß noch, in Cannes der ganze Saal hat geheult bei A World Apart oder Biko über Stephen Biko, das waren Filme, die einem, weil wir in dieser Zeit selber noch waren, unglaublich mitgerissen und aufgewühlt haben. Und jetzt diese Filme, wenn ich die jetzt so anschaue, die kommen so in einer gewissen Distanz daher und ich frage mich, dann hat das jetzt mit mir zu tun oder ist das einfach für eine neue Generation wieder gut? Also dieser Apartheid-Film von Bille August, der heißt Goodbye Bafana, der das Verhältnis eines weißen Aufsehers zu Nelson Mandela erklärt oder zeigt, der ist unglaublich didaktisch gebaut und man kann, es ist eigentlich wie eine Schullektion, wenn ich Lehrer werde, würde ich das meinen Schülern vorspielen und das berührt mich nicht mehr und ich denke dann, die Geschichte wird so verkleinert, aber ich glaube, es ist das Schicksal der Geschichte im Film, also je weiter die Distanz rückt.
Mir geht's ja so, dass es mir dann gar nicht so sehr darauf ankommt, ob der Film jetzt in der Gegenwart spielt oder 100 Jahre oder 50 Jahre oder bei den Persern, sondern wenn ein Film gut gemacht ist, wenn eine Geschichte genau erzählt ist, dann hat das immer sehr viel auch mit der Gegenwart zu tun. Also der Preisträger des Goldenen Ehrenbären dieses Jahr, Arthur Penn, dieser Hollywood-Rebell, der das New Hollywood mit erfunden hat, der hat gestern gerade seinen Preis hier bekommen und der sagte gestern eben auch, man kann, wenn man gut Filme macht, gar nicht umhin, immer das, was gerade gegenwärtig los ist, im Kopf zu haben und das kommt dann in den Bildern an. das war bei ihm damals Vietnamkrieg, der kam dann in Bonnier in Clyde an. Und das finde ich entscheidend. Und wenn ich zum Beispiel den Robert De Niro-Film über die Anfänge der CIA sehe, The Good Shepherd mit Matt Damon in der Hauptrolle, und da einen Menschen sehe, der irgendwann, aus dem alles Leben irgendwann herausweicht, der wie ein Zombie durch seine eigene Existenz läuft, weil er völlig in seiner Funktion verschwindet, dann hat das sehr, dann berührt mich das sehr, auch wenn das auch ein Historienfilm ist, auch wenn die CIA mit meiner Lebenswirklichkeit überhaupt nichts zu tun hat. Aber Menschen, die in ihren Funktionen alle Menschlichkeit verlieren, die kennen wir vielleicht auch. Oder man fragt sich das auch in seiner eigenen Funktion, in der man ist. Und dann ist mir das sehr nah, egal wie weit das historisch oder räumlich mir fern ist.
Ja, der Film war ja fast eher ein Psychogramm als ein Historienfilm. Und ich muss schon sagen, der Film geht ja fast 3 Stunden und ich bin von Anfang bis Ende interessiert dran geblieben. An einer Figur, die eine Leerstelle ist, die ein Vakuum ist, die es eigentlich gar nicht gibt. Weder im Beruflichen irgendetwas verrät von sich und im Privaten schon gar nicht. Also seine Ehe ist eine Katastrophe. Und Matt Damon ist der ideale Schauspieler für sowas. Der kann wirklich, er wird ja auch immer gerne so besetzt als enigmatischer Mann, der wirklich eine Leerstelle ist. Und dass mich das dran behalten hat, hat mich schon noch selber überrascht, weil ich fand es dann auch etwas zu wenig. Dann hat mich dann die Historie angefangen zu interessieren. Wie war das jetzt schon wieder mit der Schweinebucht? Wie war das mit dem OSS vorher, also dem Vorläufer vom CIA? Und wie war das danach? Und da bin ich dann etwas... das Verhältnis von Aufwand und Ertrag war mir dann etwas zu schmal geraten.
Robert De Niro will ja offensichtlich einen Folgefilm drehen, in dem er unter Umständen, in denen er die weitere Geschichte rund um die Figur, die von Matt Damon gespielt wird, erzählen will. Also ich muss sagen, ich bin vor allem auf etwas gespannt, was ich in diesem Film nun wirklich vermisse. Und da bin ich gespannt auf eure Reaktionen. Für mich sind Geheimdienste Dienste, die vor allem eine Aufgabe haben. Sie müssen fälschen. Nicht? Sie müssen die Information fabrizieren und damit die Gegenseite beliefern, um sie in Verwirrung zu bringen. Die Gefahr besteht natürlich automatisch, dass sie das auch mit der eigenen Seite machen. Und das, auf das habe ich während des ganzen Films gewartet, aber es kommt eigentlich nicht.
Naja, was aber schon entsteht, ist diese Atmosphäre von komplettem Wirklichkeitsverlust. Also die verstricken sich ja so in ihren eigenen Lügengespinsten und Fakes so sehr, dass sie selber, nicht nur ich als Zuschauer, sondern sie selber auch irgendwann gar nicht mehr wissen, was ist jetzt noch wahr, was ist jetzt erfunden, was haben wir inszeniert, was ist tatsächlich geschehen, wo sind die Guten, wo sind die Bösen. Alle sind ja sowieso mindestens Doppelagenten. Genau. Für welche Seite arbeite ich? Und diese Atmosphäre, finde ich, hat er sehr, sehr gut eingefangen.
Ja, und der Film gibt ja keine Hinweise darauf, also dass ich diese Dramaturgie steuern, erraten kann, was ist jetzt Fälschung, wo ist nicht Fälschung. Im Gegensatz zum Beispiel zu The Departed von Scorsese, wo ja Matt Damon auch mitspielt, da hat man immer Hinweise bekommen, aha, jetzt spielt der Doppelspiel, jetzt nicht, wer ist wer, die ganze Identitätsspielerei, die da losgeht, gibt immerhin mit Hinweisen, aber im Good Shepherd ist man geliefert und ich habe es dann auch aufgegeben, danach zu forschen, weil ich habe gemerkt, das ist nicht das Thema, sondern das Thema ist wirklich eben diese Leerstelle, das Vakuum.
Alles und nichts ist wahr.
Alles und nichts ist wahr, das so besser kann man es gar nicht sagen.
Ja, und man fühlt sich auch ertappt, weil der Wirklichkeitsverlust bei 10 Tagen im Kino sitzen ist ja auch erheblich für unser Eins. Da ist man dann auch so ein bisschen Matt Damon steckt dann in jedem von uns drin.
Das Leben der Edith Piaf war eines der auffälligsten Themen aus der Vergangenheit, über die wir jetzt ausführlich gesprochen haben. La Vie en Rose, das Chanson, klingt für mich sehr nach. Ein Film aus einem Film, der mich eigentlich sehr, sehr gepackt hat. Es hat in diesem französischen Film, der am kommenden Donnerstag in den Schweizer Kinos anläuft, den Titel gegeben.
Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, que ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur, une part par de bonheur, dont je connais la cause. C'est lui pour moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie.
Damit ist die Vergangenheit vorerst verklungen für uns. Das war übrigens die Originalfassung des Chansons von 1945. Ich habe gedacht, wir spielen die, die im Film eigentlich so gar nicht vorkommt. Um noch einmal zu verdeutlichen, wir reden hier wirklich von den alten Zeiten. Nun, das Gegenteil, gibt es je einen einzelnen Film, der Sie, Christiane Peitz, Martin Walder, im gegenteiligen Sinn beeindruckt hat, indem er auf exemplarische Weise in der Gegenwart und von der Gegenwart handelt?
Sie meinen jetzt einen positiven Film? Mir fallen da leider viele negative ein. Ich verwandle die Frage jetzt mal ins Gegenteil und erwähne Border Town. Ein Film mit Jennifer Lopez, basierend auf einer wahren Geschichte, die noch andauert, nämlich Frauen, die an der mexikanisch-amerikanischen Grenze, Fabrikarbeiterinnen, die dafür ganz wenige Dollar unsere billig elektronischen Instrumente herstellen, werden auf mysteriöse Weise kommen, die ums Leben werden vergewaltigt, ermordet, verscharrt. Und Jennifer Lopez läuft durch diesen Film und will diese Mordserie aufklären. Das ist bestenfalls ein B-Picture, würde ich sagen. Natürlich mit ehrenwerten Absichten. Drei Mütter dieser ermordeten Frauen waren auch hier in Berlin, um den Film mit zu promoten. Aber ich fand das fast schon zynisch, weil sich das ins Gegenteil verkehrte, dass da Leute, die ein echtes Leid, ein echtes Elend haben, dazu da sind, um ein Jennifer Lopez Star-Vehikel auf einem Festival zu promoten. Und da bin ich dann über unseren Berlinale-Chef Dieter Koslik wirklich sauer, dass er so einen Film in den Wettbewerb nimmt.
Das ist schon das Problem. Wie weit darf man gehen, in der Filmsprache etwas so anzuheizen, was ein entsetzliches Problem ist? Und an dem ja auch viele Filme sich jetzt in dieser mexikanisch-amerikanischen Grenze entlang bewegen, schon seit längerer Zeit. Und einen wie diesen habe ich jetzt auch noch nicht gesehen, weil es wird alles ausgeschlachtet. Also Jennifer Lopez ist die Heldin, natürlich, und sie rennt wie Lola pausenlos, J-Lo rennt, oder? Pausenlos durch diesen Film, und man sieht Leichenberge, man sieht diese Vergewaltigungen aufs Scheußlichste, auch wirklich anmacherisch gefilmt. Man sieht ihre Silhouette vor einer brennenden Favela am Schluss. Es ist alles so auf Effekt getrimmt mit einer unerträglichen Musik. Das ist, Sie haben gesagt, zynisch. Ich fand, es hat schon was fast etwas Obszönes dabei. Und umso mehr, als dann eben diese betroffenen Menschen da sind. Und ich kann das bis zu einem gewissen Grad ja noch verstehen, dass Jennifer Lopez sich so als Anwältin der Latinas oder der Latina jetzt sieht im Hollywood-Kino. Sie ist der große Star dort aus dieser Volksgruppe, und dass sie da natürlich sich auch als Botschafterin versteht. Aber so geht's einfach nicht. Der Film ist ja dann fast unfreiwillig komisch. Es wurde auch gelacht im Saal. Und
das Obszöne ist, dass es ein Film ist, wo es um ausgebeutete Menschen geht. Und er beutet das selber ästhetisch noch einmal aus, indem er nur auf Effekte und das Spekulative setzt. Und da, finde ich, gibt es so etwas wie so eine Ästhetik, Moral der Ästhetik auch. Ja. Und da, finde ich, hat ein Festival auch eine gewisse Verantwortung, zu schauen, mit welchen Bildern erzählen wir von solchen Themen, weil Bilder ja auch immer wichtiger werden, mit Bildern immer mehr Politik gemacht wird. Und eigentlich dachte ich immer, die Berlinale ist ein Festival, wo darauf großen Wert gelegt wird. Aber dieses Jahr...
Koslik muss natürlich darauf schauen, dass er die Filme bringt, die Leute, dass er sein politisches Programm durchsetzen kann, dass er für mich absolut ehrenwert vertritt, darum komme ich auch immer sehr gerne dahin. Und er muss natürlich dann schauen auf Filme, die versuchen, ein Problem darzubieten. Aber eben, es gibt Grenzen, wo es nicht mehr funktioniert. Und da hat er als Festivaldirektor tatsächlich eine Verantwortung, weil er setzt ja dann irgendwo auch eine Latte.
So. Mhm. Nicht vergessen, Antonio Banderas ist auch noch mit dabei, nicht wahr? Also die Star-Promotion trägt gleich zwei große Namen und verstärkt das alles noch und gibt der Sache doch einen sehr, sehr, sehr dubiosen Anstrich, muss man sagen. Aber Martin Walder, Sie haben andere Dinge gesehen, die gegenwärtigen Charakter haben.
Andere Dinge, das ist jetzt ein Plural, den ich schon fast wieder ein bisschen merkwürdig bin. Es dauerte bis gestern Nacht, bis ich etwas wirklich noch entdeckt habe. eigentlich der erste Film, der mich so wirklich animiert hat und berührt und den ich interessant finde. Der heißt Lost in Beijing, das ist der internationale Titel. Der chinesische Titel heißt offenbar Ping Guo, das ist der Name einer jungen Frau, die mit ihrem Mann nach Peking kommt vom Land. Sie mausen sich da mehr schlecht als recht durch. Er putzt Hochhausscheiben, sie arbeitet in einem Massagesalon, wird dort vom Besitzer vergewaltigt und der arme Ehemann schaut ausgerechnet beim Fensterputzen dann zu. Und das gibt dann eine ganz merkwürdige Geschichte, weil sie wird vergewaltigt, der Mann schläft auch mit ihr, sie wird schwanger und man weiß nicht, wer der Vater ist. Und an dieser Stelle kippt der Film fast in eine Groteske manchmal, weil alle entdecken plötzlich ihre wahnsinnige Kinderliebe. Dann denke ich ja, diese Figuren, das stimmt ja überhaupt nichts. Erst ist dieser Salonbesitzer ein Kotzbrocken, auf Deutsch gesagt, dann wird er zum rührenden, werdenden Vater. Und trotzdem, das verunsichert mich aber auf eine produktive Weise, weil dann denke ich, ja, was hat das jetzt für einen Signalwert in China? Was will die Regisseurin, ist eine junge Mit-30erin, was will sie damit sagen? Und mit solchen Irritationen spielt der Film ständig. Und was er ganz hervorragend gemacht, er ist mit dokumentarischem Stil gedreht. Die Frau war Dokumentaristin, Reiskameras, Zooms, Schwenkes, wird einem am Anfang schier schlecht, wie dieses Peking gezeigt wird, und das hat natürlich auch Methode. Der Film beruhigt sich dann auch in der Filmsprache, wird viel intimer, wenn die Menschen endlich ein bisschen zu sich kommen. Aber was da zwischen Mann und Frau, zwischen Stadt und Land in diesem Film entfesselt wird, das hat mich von A bis Z fasziniert. Das geht fast 2 Stunden. Das ist sehr modern erzählt. Nicht?
Ja, also. Und da steht die Ästhetik wirklich im Dienst der Figuren, die mir eben nahegebracht werden. Ich kapiere, wie das ist, in einer Stadt wie Peking zu leben, die gigantisch ist. Man sieht immer mal wieder im Hintergrund diese schier unendlich riesige Stadt. Und trotzdem ist es immer eng. Deshalb die Kamera ist immer sehr nah an den Figuren und drängend. Das ist eine sehr interessante Körperchoreografie. Ja. Egal, ob die Leute sich prügeln oder ob sie Sex haben. Das ist immer so ein Gerangel und ein Clinch, in dem die miteinander sind. Und man merkt, wenn so viele Menschen auf so engem Raum leben, wie sich das anfühlt. Ich kann das richtig körperlich nachvollziehen, wenn ich diese oft unscharfe, wackelige, sich mit ins Bild, ans Bild drängelnde Kamera gewissermaßen habe. Und das finde ich ganz toll, wenn Filme das hinkriegen, mir so ein Gefühl, auch ein körperliches Gefühl zu verschaffen, wie es ist, in anderer Leute Haut zu stecken. Und das machen die Chinesen schon einer ganzen Weile mit DV-Kameras, also unter der Zensur wegtauchend, wobei dieser Film ja offenbar ein paar Schnitte hat erleiden müssen, offenbar von einem schmutzigen Tiananmen-Platz oder ähnlichem, wie wir kurz vor der Berlinale erfahren haben. Aber diese Filme liefen bisher immer in den Nebenreihen, als sozusagen das neue, junge, asiatische, im Besonderen chinesische Kino, wo ja nun es mit den Menschenrechten und der Demokratie noch nicht so ist, wie wir uns das wünschen. Und ich finde es toll, dass so eine Filme jetzt auch mal im Wettbewerb laufen. Normalerweise gibt es hier immer eher die Trennung, das Ästhetisch, das Experimentelle, Interessante, Unsaubere läuft in den Nebenreihen und das Gediegenere, konventionellere Kino dann im Wettbewerb. Davon gab es mir aber insgesamt dieses Jahr zu wenig. Das ist eigentlich die einzige Ausnahme, die ich in Erinnerung habe. Der Koreaner vielleicht noch, Park Wan-chuk, so ein völlig durchgeknallter Film, so einer flog über das Kuckucksnest auf Koreanisch. Aber ansonsten ist es wieder so die klassische Arbeitsteilung zwischen Publikums, also Audience Pleaser im Wettbewerb und der Rest in den Nebenreihen. Auch das finde ich nicht ganz gelungen dieses Jahr.
Christiane Peitz, von den deutschen Filmen haben wir eigentlich bis jetzt gar nichts gesagt. Wie kommt das?
Naja, letztes Jahr war ja dieses unglaublich starke deutsche Jahr mit 4 deutschen Filmen im Wettbewerb und dann auch noch so starken Leuten wie Detlef Buck oder Dominik Graf in den Nebenreihen. Das lag einfach daran, das war der Zufall, dass so viele wichtige deutsche Filmemacher ihre Filme fertig hatten letztes Jahr. Ja, auch noch andere, wie das Parfüm, die dann den Rest des Jahres im Kino waren. Deshalb ist dieses Jahr die Auslese etwas dünner. Es gab 2 deutsche Filme im Wettbewerb. Die Fälscher von Stefan Rusowitzki, eine wahre Geschichte auch. Im KZ Sachsenhausen mussten die Sträflinge Blüten drucken, englische Pfund und amerikanische Dollar, um den Feind zu schwächen und die deutsche Kriegswirtschaft aufzumöbeln. Und die haben das einerseits gemacht, weil sonst wären sie sofort umgebracht worden. Andererseits haben sie es auch ein bisschen sabotiert, weil sie natürlich keine Lust hatten, die Nazis zu unterstützen. Und ich fand den Film, ich habe so ein bisschen Angst gehabt, in KZ-Film im Wettbewerb hatten wir seit Nackt unter Wölfen nicht mehr einen Film, der zu 90% im KZ spielt. Aber er hat es, glaube ich, ganz ordentlich hingekriegt und nichts falsch gemacht. Es ist ein gediegener, auch eher konventioneller, für ein größeres Publikum gemachter Film. Ein Streit zwischen dem Idealisten, gespielt von August Diehl, und dem Realisten, der einfach sagt, komm, wir müssen hier überleben, gespielt von Karl Markowitsch, der das mit sehr ungerührter Miene macht, was ich sehr gerne mochte. Und man kann dem ganz gut zuschauen. Ich hatte das Schlimmste befürchtet und war angenehm überrascht. Der andere Film, Christian Petzold, fast schon Stammgast auf der Berlinale, war vor 2 Jahren mit Gespenster hier. Und jetzt wieder ein Gespensterfilm. Nina Hoss spielt die Hauptrolle, eine Ostdeutsche, die ihren Mann und die Pleitefirma in Wittenberge an der Elbe verlässt und nach Hannover geht und dort in die Welt des Venture-Kapitals gerät. Das Ganze hat so seltsame ästhetische Aussetzer und ist wie so in so einer Traumzeit erzählt und hat deshalb auch am Schluss eine sehr überraschende Wendung, der viele Leute nicht folgen konnten. Der ganze Schluss stellt den Film vom Kopf auf die Füße oder von den Füßen auf den Kopf und viele sind da ausgestiegen.
Ja, wollen wir jetzt sagen, wie er das macht. Also mich erstaunt, dass Sie das sagen erst am Schluss. Ich habe es relativ bald geahnt, ja. Weil es geht um einen Unfall. Also die Vergangenheit in Gestalt des Ehemanns holt die junge Frau ein und er rast mit ihr über eine Brücke. Und dann krabbeln sie aber aus den Fluten wieder hervor. Und ich dachte, dass die so beide wieder hervorkrabbeln und dass die Tasche und der Koffer auch gerade noch am Strand liegen, das muss etwas bedeuten.
Und dass Nina Hoss die ganze Zeit eine rote Bluse trägt.
Eine rote Bluse trägt. Ja. Und dann merkt man oder ahnt man, das könnte der Film sein, der ja bekanntlich in der Todessekunde noch abläuft, nämlich die Vergangenheit. Hier aber nicht die Vergangenheit, sondern eben die Zukunft. Und zwar eine kapitalistische Zukunft, eine globalisierte Zukunft dieser jungen Frau, die ja auch zu den Losern gehört, wie ihr Mann auch. Und die dann aber irgendwo sich plötzlich zurechtfindet in dieser Finanzhai-Welt. Und das ist so, das gibt diese Irritationen und auch Komik des Films. Aber sonst, also Frau Hoss geht schon sehr lange ständig auf Absätzen über Landstraßen und entlang gerader Autobahnen und hat immer dieselbe Bluse an, oder?
Ja, es ist ein sehr philosophischer, sehr stilisierter,
Sie sagen jetzt
bis auf wenige Menschenlehrer-Film, ja. Also in Hannover, das ist alles auf dem alten Expo-Gelände gedreht, aha, sieht man nie irgendjemanden auf der Straße. Es ist eine menschenleere Welt. Am Ende kapiert man, okay, sie träumt ihr ungelebtes Leben. Mhm. Das macht schon alles Sinn. Christian Petzold ist ein unglaublich schlauer Filmemacher. Aber mir ist es dieses Mal, ich mag ihn sehr, ich schätze seine Filme sehr, mir ist es dieses Mal ein bisschen zu konstruiert, ein bisschen zu ausgedacht, zu schlau.
Ja.
Christiane Peitz und Martin Walder, wenn Sie morgen einen einzigen Preis zu vergeben hätten an einen einzigen Film dieses Festivals, welcher Film wäre das denn?
Ja, ich würde ihn ex aequo The Good Shepherd und Lost in Beijing geben.
Er hat gesagt, einen einzigen Preis. Ich habe sofort auch kokettiert mit der ex aequo.
Okay, dann nehme ich The Good Shepherd. Weil ich finde es ein gutes Jahr, weil es so ein gut Menschenfilme-Jahr war. Und der Beste war aber der Bad Guy. Die Bad Guys sind einfach immer noch die Besten im Kino. Deshalb nehme ich The Good Shepherd.
The Good Shepherd. Für mich ist es Lost in Beijing von gestern Nacht.
Morgen Samstagabend werden die Preise verliehen, die Spekulationen überquellen einstweilen bis dahin. Christiane Peitz, Martin Walder, ich darf mich für die Auskünfte bedanken. Aus Berlin verabschiedet sich Pierre Lascher.
Das war Reflexe live von den Berliner Filmfestspielen. Direkt vom Potsdamer Platz hörten Sie die Journalistin Christiane Peitz vom Berliner Tagesspiegel und Martin Walder von der NZZ am Sonntag im Gespräch mit Pierre Lascher.
So, das war's für heute. Der Filmausschnitt mit dem altklugen, verliebten, sehr jungen Mann stammt natürlich aus Freddy Murers Wunderkindmärchen Vitus aus dem letzten Jahr.
Es ist zwar statistisch erwiesen, dass Frauen im Schnitt 7 Jahre jünger sind als ihre Ehemänner, aber ich finde das einen totalen Blödsinn, wenn Männer im Schnitt 7 Jahre früher sterben und darum die meisten Frauen etwa 14 Jahre verwitwet sind.
Im Rechnen bist du offensichtlich immer noch ein Genie.
Wir würden also in etwa gleichzeitig sterben. Und außerdem ist die Libido bei der Frau etwa 10 Jahre später als beim Mann am alleraktivsten.
Mögen Sie unseren Podcast in dieser Form? Haben Sie Anmerkungen? Lassen Sie es uns wissen via E-Mail an michael.senhauser@srdrs.ch. Auf Wiederhören, hoffentlich in einer Woche.